Eigentlich habe ich sie an. Jetzt besser? Ja, einen schönen guten Morgen. Ich fühle mich ja mit euch in mehrfacher Hinsicht verbunden, unter anderem durch die Arbeit der Zentralafrika-Mission. In dem Rahmen bin ich ja so vielleicht einmal im Jahr hier. Und ich freue mich heute Morgen auch hier mit euch zu sein. Und ich würde gerne zum Anfang vielleicht 2-3 Minuten was sagen zu der Arbeit der Zentralafrika-Mission, wenn das für euch in Ordnung ist. Ihr wisst ja, dass wir diese Fernbibelkurse machen in Afrika, die verteilen, aber auch in anderen Ländern der Welt. Das ist eine Arbeit, die in den ganzen letzten Jahren sehr gewachsen ist. Und wir haben angefangen, vor einigen Monaten etwas anderes. Und jetzt könnte man das Bild anmachen, wenn das soweit kommt. Eine Smartphone-App angefangen, indem man also eine App für die Smartphones, dass man auf dem Smartphone die Bibelkurse studieren kann. Da ist es, genau. Und das ist ein Projekt, was wir total spannend finden, weil ihr seht, all die grünen Länder, da ist die App schon runtergeladen und geöffnet. Also fast auf der ganzen Welt wurde diese App schon geöffnet. Man kann also zurzeit 8 verschiedene Sprachen, die Emmaus-Kurse studieren, und wir sind dabei, das auszubauen, also Arabisch, Farsi, Englisch, Französisch, Deutsch, Russisch, Chinesisch. Man kann die also auch mit seinen Nachbarn zusammen parallel studieren. Und da seht ihr so ein bisschen, wie viele Kurse schon abgeschlossen wurden. Da, wo es dunkel ist, wurden also viele Kurse per App abgeschlossen, über 1000 bei den ganz dunklen. Und die ganz hellen, also da, wo es grau ist, ist noch überhaupt keine Studenten oder keine Kurse abgeschlossen. Und das ist eine Arbeit, das ist jetzt hier der Stand vom Mai. Also jeden Monat wächst diese Sache und wir sind ganz fasziniert zu sehen, was da alles passiert. Mal so ein paar Sprachen im Juni 2018 bis Mai 2019, also fast ein Jahr. Und ihr seht, also Französisch ist noch der Renner, weil das natürlich am meisten in Afrika am bekanntesten gemacht wurde, aber auch im Englisch, Deutsch, Arabisch. Die Zahlen sind alle noch sehr, sehr klein gegenüber der Zahl der Papierkurse. Aber es macht sehr viel Mut, weil da, ja, das sind jetzt mal die Länder, also die Staaten, wo es am meisten, die Länder, wo am meisten Kurse studiert wurden. Haiti, Elfenbeinküste ist da der Renner. Vor allen Dingen afrikanische Länder, wo ihr seht, Deutschland ist auch dabei, aber sonst viele afrikanische Länder, weil wir da am meisten Werbung machen. Aber da sind auch Länder bei, wie Marokko, Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Algerien, China, Jordanien, Tschad, Philippinen, Russland, Saudi-Arabien. Länder, wo man eigentlich gar nicht so leicht mit Papierkursen reinkommt. Ja? Tigrinya, das ist eine Sprache, da sprechen die Eritreer, sprechen das. Und die meisten eritreischen Flüchtlinge in Deutschland sprechen die. Und deswegen nutzen wir die ja. Genau. Ja, genau. Also ein spannendes Projekt. Wenn ihr mal zwischendurch eine Minute frei habt zum Beten, betet ruhig für dieses Projekt. Wir haben noch überhaupt keine Werbung dafür gemacht, weil wir noch nicht alles das implementiert haben, was wir gerne machen möchten. Wir denken vielleicht so gegen Ende des Jahres, dass wir so weit sind, dass auch die Bibeln alle offline lesbar sind, dass sie alle offline runtergeladen sind und man im Kurs nur auf die Referenz klicken muss und offline die Bibel dann auch, der Bibelvers aufgeht. Zurzeit braucht man auch Internet dafür, das ist noch ein bisschen kompliziert, aber bald ist das alles offline und dann möchten wir auch richtig Werbung machen. Und für dieses Projekt könnt ihr beten. Wir wissen nicht, was da noch auf uns zukommt mit dieser App, aber wir haben den Eindruck, dass da ganz viel noch passieren kann, gerade für die jüngere Generation und gerade auch für die Länder, wo man mit den Papierkursen nicht reinkommt. Soweit eine Klammer, eine kleine Werbeseite gewesen. Und jetzt möchte ich uns gerne einladen, heute möchte ich mit uns über ein Gleichnis, über zwei Gleichnisse sprechen, ein Doppelgleichnis, was Jesus sagte, zwei Gleichnisse in 3 Versen, also ganz, ganz komprimiert. Jesus war ja ein Meister im Umgang mit Worten. Mit wenigen Worten konnte er ganze Bilder malen, konnte Sehnsucht und Glauben schaffen, allein durch seine Worte. Und Gleichnisse sind ja Bildsprachen, die er oft nutzte, Bilder mit einer Bedeutung. Es war manchmal auch eine Geheimsprache, wo er sagt, das sind Bilder, die für die gedacht sind, die verstehen wollen und die vielleicht näher dran sind, und um auch den Sinn vielleicht für andere ein bisschen zu verschlüsseln. Also für den inneren Kreis war es eigentlich verständlich, und für den äußeren Kreis hat es oft eher Verwirrung für die Unbeteiligten geschaffen. Alle Gleichnisse im Neuen Testament, alle Evangelien geben ja Gleichnisse wieder, unterschiedlich. Markus, Matthäus und Lukas berichten oft von den ähnlichen Gleichnissen. Man spricht da von den Synoptikern. Johannes ist der eigentlich ganz andere Gleichnisse berichtet. Häufig nicht so sehr die Gleichnisse wie die anderen, sondern mehr so Bildworte, wie Jesus sagt, ich bin, oder ich bin die Tür, ich bin das Brot, diese Ich-Bin-Worte. Man spricht ja von Sondergutgleichnissen dann, wenn ein Gleichnis nur in einem Evangelium vorkommt. Und Matthäus 13, das Kapitel 13, ist ja so ein zentrales Gleichnis. Kapitel, wo 7 Himmelreichsgleichnisse stehen. Himmelreich oder das Reich Gottes ist eigentlich, wenn Jesus vom Himmelreich oder vom Reich Gottes spricht, meint er eigentlich das Gleiche. Matthäus spricht von Himmelreich, weil die Juden ja den Ausdruck Gott nicht in den Mund nehmen durften. Deswegen sagt er dort Himmelreichsgleichnisse. Und das war ja das zentrale Thema, das Himmelreich. Das zentrale Thema der ganzen Botschaft von Jesus. Was hat die Herrschaft Gottes mit meinem eigenen Leben zu tun? Das ist ja eigentlich die interessante Botschaft von Jesus. Und es gibt mehrere Doppelgleichnisse, wo 2 Gleichnisse eigentlich die gleiche Pointe behandeln, aus unterschiedlichen Gesichtspunkten. Es gibt zum Beispiel das verlorene Schaf, der verlorene Groschen, die bittende Witwe, der bittende Freund. Und heute soll es um etwas Verborgenes gehen, einen Schatz und eine Perle. Ich glaube, die meisten von uns, wir kennen wahrscheinlich dieses Gleichnis, haben das wahrscheinlich oft auch schon überlesen, weil es das kürzeste von den allen Doppelgleichnissen ist. Und das erste Gleichnis braucht 1 Vers, das zweite Gleichnis 2 Verse. Und ich habe uns mal jetzt Bilder mitgebracht, um dieses Gleichnis mal vielleicht für Kinder, mit Bildern, die Kinder gut verstehen können. Und ihr werdet feststellen, wie kurz die Worte sind und wie tief die Worte sind und dass manche Worte mehrere Bilder automatisch assoziieren. Also Matthäus 13, Vers 44 bis 46, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte. Damit endet das Gleichnis, aber die nächsten Bilder, die sind automatisch assoziiert. Und dann das zweite Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte dafür diese eine Perle. Da habe ich jetzt nicht so viele schöne Bilder gefunden. Ja, das Gleichnis kennen wir. Und ich möchte uns mal einladen, mal dieses Gleichnis durch die Brille der Ersthörer zu hören und versuchen zu verstehen. Das ist ja eine Schatzfunderzählung. Es ist ja interessant, dass Jesus, um das Himmelreich irgendwie zu vergleichen, jetzt diese Schatzfundgeschichte erfindet. Schatzfunderzählungen sind ja für uns heute eher was Märchenhaftes, Piratengeschichten, Indiana Jones vielleicht, ansonsten etwas, was für uns ganz, ganz weit weg ist. Damals für die Ersthörer zur Zeit Jesus war das eigentlich eine Realität, die gar nicht so selten war. Man hat also über 20 Schatzfunderzählungen aus der Zeit Jesu gefunden, die überliefert wurden, also aus anderen Quellen. Es war also nicht etwas, was ganz außergewöhnlich war. Und Schatzfunderzählungen waren also nicht, solche Schatzfunde waren jetzt nicht jeden Tag an der Tagesordnung, aber es kam häufiger vor, weil es war ja eine Zeit, die sehr unruhig war. Es gab sehr viele Plünderungserfahrungen und auch eine ganz sehr arme Zeit mit sehr vielen Dieben. Damals hatten die Leute ja keine Banken, keine Tresoren. Es gab nichts, wo man sein Geld irgendwie hinbringen konnte. Und die Leute mussten sich überlegen, wo sie ihre Wertgegenstände verstecken können oder unterbringen können, in Sicherheit bringen können. Und sie haben überlegt, im Haus wäre eine Möglichkeit. Die meisten Bewohner damals hatten sehr einfache Häuser, Lehmboden, konnten es also im Boden vergraben, die hätten es in den Wänden irgendwie vergraben können, vielleicht unter dem Dach, unter dem Flachdach irgendwie eingraben können. Aber damals waren also Plünderungen etwas an der Tagesordnung. Ich weiß nicht, wann hier Wiel das letzte Mal geplündert wurde, ob ihr euch mal damit befasst habt. Das kennen wir gar nicht, vielleicht mal ein Einbruch zu Hause. Aber diese Plünderungen, da zogen so ganze Horden durch die Gegend. Und wenn die in so ein Haus reinkamen, die fanden ganz schnell alles. Die hatten also die Klopfer, die haben die Wände abgeklopft, die hatten die Bohrer, die haben die Decken ganz schnell aufgebohrt, die hatten die Wühler, die konnten ganz schnell den Boden umgraben. Die haben also ruckzuck alles gefunden, was irgendwie Wert hatte. Und deswegen musste man seine Wertsachen, wenn man was hatte, irgendwo außerhalb verstecken. Es gab in der Qumran-Siedlung, wo es ja diese Schriften entdeckt wurden, hat man einen Tonkrug mit 150 Silbermünzen gefunden. Da hätte man damals sicherlich mindestens halb Wiel für kaufen können. Und man hat dort auch eine Kupferrolle in Qumran gefunden mit Angaben von Schatzorten, wo man Schätze vergraben hatte, wahrscheinlich weil man Angst hatte vor den Römern, dass sie diesen Aufschlag niederschlagen würden. Und diese Schätze hat man bis heute nicht entdeckt. Die waren so gut verschlüsselt auf der Karte, dass man die nicht entdeckt hat. Also, es war eine Erzählung damals von Jesus, die eigentlich ganz für die Ersthörer sofort irgendwo nachvollziehbar waren. Da hat jemand seine Sachen versteckt. Man musste seine Sachen draußen verstecken, am besten irgendwo auf dem Feld. Da musste man nämlich lange suchen und man alle Felder und Wälder umgraben wollte. Das war sehr, sehr schwierig. Also wurden damals wertvolle Sachen draußen irgendwo vergraben. Und dann konnte es sein, dass man so einen Schatz da auch vergessen wurde, weil vielleicht der Besitzer irgendwie verstorben ist, wegreisen musste, verunglückt ist. Also offensichtlich gab es häufiger, dass Schätze dort irgendwie vergraben blieben und dann irgendwann von anderen gefunden wurden. Ja, also die Geschichte fängt hier an mit einem Mann, einem Mensch. Das lädt uns also alle ein, sich erstmal selbst da wiederzufinden, auch all die Ersthörer damals. Ein Mensch, man könnte sich überlegen, was für ein Mensch war das? Entweder ein Kleinpächter oder ein Tagelöhner. Es gab also diese beiden Möglichkeiten. Tagelöhner ist immer der, auf diesem Acker arbeitet, als Angestellter. Kleinpächter ist jemand, der diesen Acker gepachtet hat für sich. Zur Zeit Jesu, das ist auch vielleicht ganz interessant, befand sich die ganze Gesellschaft in einem riesigen Verelendungsprozess. Normalerweise war damals die Gesellschaft bestand aus 5% Oberschicht, die brauchten überhaupt nichts tun. Die hatten einfach nur Geld und konnten auf die Jagd gehen, konnten Politik machen. Dann gab es ungefähr 5% Mittelschicht, die waren auch sehr reich, mussten aber dafür arbeiten. Dann gab es 80% Unterschicht, die waren wirklich arm. Es waren alles Vegetarier, weil die kein Geld für Fleisch hatten. Und dann gab es 10% Entwurzelte, die wirklich abgerutscht waren in die Verelendung, Krüppel, Behinderte, Menschen, die einfach ja, also gar nicht mehr am Leben richtig teilnahmen. Das war damals in der antiken Gesellschaft so der Durchschnitt einer Gesellschaft, aber zur Zeit Jesu befand sich also Palästina in einem Verelendungsprozess. Es gab auch damals 5% Oberschicht, 5% Mittelschicht, aber 60% Unterschicht und 30% Entwurzelte, die wirklich überhaupt nichts hatten, die völlig arm waren. Das war ein bisschen das äußere Umfeld, in dem diese Schatzfunkgeschichte hier spielt. Das hatten damals die Hörer ja alles auf dem Schirm. Das war für sie etwas ganz Normales. Und 80% der Bevölkerung waren Landbewohner und Feldarbeiter. Also war es eine Geschichte, die aus ihrem Leben, in ihr Leben hineinspricht. Und damals ein Bauer, der also jetzt in Not geriet, weil er vielleicht ein Saatgutproblem hat, vielleicht eine schlechte Ernte, hat jetzt kein Saatgut, musste dann seinen ganzen Acker verkaufen an einen reicheren Gutsbesitzer und kriegte dafür einen anderen Acker zur Pacht. Meistens ein schlechter, niederwertiger Acker. Der Gute wurde behalten oder woanders hin verpachtet. Und er kriegte einen schlechteren Acker und durfte den bewirtschaften. Und so war es jetzt sehr wahrscheinlich auch hier, dass dieser Mann, der Mensch, von dem wir hier lesen, so einer war, der also auf diesem gepachteten Acker arbeitet und dann dort seine Arbeit verrichtet, vielleicht am Pflügen. Die meisten Schatzfundgeschichten, die man damals gefunden hat, handeln davon, dass Schätze auf dem Acker gefunden wurden. Meistens dann, wenn man den Acker umgraben muss, mit der Hand oder auch mit so einem kleinen Pflug. Eine ganz anstrengende Arbeit. Da stellt man sich vor, und jetzt ist er dabei und stößt plötzlich auf irgendwas Hartes. Vielleicht der Pflug bleibt hängen. Und er meint, vielleicht schimpft er oder flucht ein bisschen und guckt dann plötzlich nach, was er für ein Stein ist, den er da rausholen muss, und merkt plötzlich, da unten ist ein Schatz. Und in dem Moment, wo er diesen Schatz wahrnimmt, und er merkt sofort, das hier ist nicht irgendwie etwas für ein fröhliches Wochenende, das ist etwas, was mein Leben völlig verändert. Dieser Schatz ändert plötzlich alles. Der schwitzende Bauer, der vielleicht morgens noch aufgestanden ist und auch vielleicht ein bisschen missmutig in den Tag ging, plötzlich hat sich für ihn alles verändert. Der Schatz findet ihn, kann man eigentlich sagen. Er hat zwar den Schatz gefunden, aber eigentlich hat der Schatz ja ihn gefunden. Und der Schatz plötzlich krempelt sein Leben völlig durcheinander. Er freut sich erstmal im ersten Moment. Im zweiten Moment guckt er sich erstmal um und guckt, ob ihn keiner sieht. Damals gab es ja keine große Bevölkerungsdichte. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihn jemand sieht, war recht gering. Also das Erste, was er macht, wieder eingraben. Er hätte ihn ausgraben können, hätte mitnehmen können, aber er wusste, erstens gehört er ihm gar nicht, weil nach antikem Recht gehört so ein vergessener Schatz dem auch der Acker gehört. Und es war ja offensichtlich nicht sein Acker. Also erstmal wieder zugebuddelt und nach Hause gegangen. In dem Moment ging er aber fröhlich nach Hause. Sein Leben war völlig verändert. Dieser Schatz hat ihn völlig verändert. Er war überhaupt nicht mehr der gleiche wie vorher und rennt nach Hause und macht das, was ja kein Mensch machen würde. Alles, was man hat, verkaufen. Alles, was man hat, daran hängt man ja. Das ist ja das, was mir ein bisschen Sicherheit gibt in der ganzen Not, in der ich lebe. Und er verkauft alles, was er hat, um dann diesen Schatz wieder für sich zu holen und ihn auszugraben. Und die Geschichte endet da, im Gegensatz zu vielen anderen Schatzfundgeschichten, die man damals so gefunden hat oder die überliefert wurden, die nachher berichtet haben, was man alles mit diesem Geld gemacht hat. Da spricht ja Jesus gar nicht drüber. Darum geht es ihm gar nicht. Dieses Gleichnis möchte offensichtlich den Schwerpunkt darauf legen, auf diese lebensverändernde Kraft dieses Schatzes. Der Schatz, der eigentlich den Menschen findet, ein unverhofftes Glück, und man malt sich jetzt gar nicht aus, wie dieses Leben im Überfluss nachher aussah. Dann mal zum Zweiten. Das zweite Gleichnis ist ähnlich. Beide verkaufen alles, was sie haben. Der Unterschied ist, der erste Bauer suchte gar nicht nach einem Schatz. Der hat zufällig einen Schatz gefunden. Das war ein ganz armer Mann aus dem Durchschnitt der Bevölkerung. Der zweite, das ist ja ein Perlenkaufmann. Das ist also jemand, wenn das erste Kreisliga war, ist das hier Champions League. Jemand, der wirklich reich war, der wirklich ganz viel Geld hatte. Ein Mann aus der Oberschicht, nicht nur ein reicher Kaufmann, sondern auch jemand, der ein Ästhet war, der ein Kunstliebhaber war, ein Großhandelskaufmann. Damals, es gibt also keine anderen ähnliche Geschichten, die überliefert wurden in der Literatur, die von Perlen handeln. Perlen war damals etwas, das Wertvollste, was man sich vorstellen konnte. Viel wertvoller als Silber, Gold, Diamanten. Perlen waren sehr selten. Heute werden die alle industriegefertigt. War damals das Kostbarste und das Schönste und sehr selten in Israel, weil die dort ja gar nicht vorkamen. Es gab da ab Alexander dem Großen professionelle Perlentaucher und ja, das hat sich also mit der Zeit so ein Kunstgewerbe daraus entwickelt, war relativ unbekannt in Israel. Man liest von Kleopatra, dass sie mehrere Perlen im heutigen Wert von 40 bis 50 Millionen Euro hatte. Also Perlen waren damals das Schönste, was man sich vorstellen kann. Und der Unterschied ist also, im ersten Gleichnis ein Suchender, im zweiten ist ein Suchender, der etwas findet, im ersten ist ein Nichtsuchender, der einen Schatz findet. Beide finden einen Schatz, der sie völlig fasziniert und der sie beide dazu bringt, alles zu verkaufen. Auch der zweite, der Reiche, hat alles verkauft, um diese Perle zu bekommen. Er hat es wahrscheinlich irgendwo auf dem Basar gefunden, hat sich gefreut, dass sie überhaupt noch da ist. Mensch, die hat doch keiner entdeckt. Ich bin ja ein Fachmann, ich habe das sofort gesehen, das ist eine ganz, ganz wertvolle Perle, geht nach Hause, verkauft alles. Das dauerte sicherlich wesentlich länger als beim ersten, alles zu verkaufen. Er hat ja viel, viel mehr, war ja ein Mann, der viele Güter hatte, verkauft alles, um diese Perle zu kaufen. Soweit die beiden Geschichten, die beiden Gleichnisse, die Jesus hier ganz meisterhaft, kurz, prägnant erzählt. So intensiv, dass man eigentlich kein Wort weglassen kann. Sehr konzentriert, aber malte damals für die Hörer ein Bild vor Augen. Boah, die haben beide das große Los gewonnen und beide haben sie aber alles aufgegeben, um dieses große Los auch für sich in Besitz zu nehmen. Das war vielleicht noch ein bisschen das Besondere daran. Beide mussten alles verkaufen, um in Besitz dieses gefundenen Schatzes zu kommen. Also es war sicherlich kein Zufall, dass Jesus diese Schatzfundgeschichte erfindet, um das Reich Gottes den Leuten irgendwie verständlich zu machen. Jetzt möchte ich gerne versuchen, mal ein bisschen diese beiden Gleichnisse ein bisschen auszuwerten, an ein paar Punkten. Und zwar mal das Erste. Die Psychologen sprechen ja von einer Assoziationskette. Man macht ja manchmal solche Versuche, ihr könnt es ja auch mal machen. Versucht mal ganz still zu sein. Jetzt sage ich euch mal zwei, drei Begriffe und ihr überlegt mal, was euch zu diesen Begriffen spontan einfällt, ohne irgendetwas dazu groß zu überlegen. Einfach spontan einfällt, ihr müsst es jetzt nicht sagen. Versucht das mal. Garten. Schule. Politik. Sex. Soweit mal vier Begriffe. Wenn man jetzt darüber reden würde, was uns dazu einfällt, könnte man sofort sehr viel über uns auch selbst sagen, über unser ganzes Leben. Interessant ist, wenn wir in das Herz Jesu gucken und er über Gott spricht. Jetzt gehen wir davon aus, dass Jesus ja Gott sehr gut kannte, besser als wir alle. Wenn man heute Menschen fragt, was fällt euch zu Gott ein? Was ist so die erste Assoziationskette? Das sind meistens vielleicht Dinge, langweilig, veraltet, irgendwie Lustkiller oder irgendwie, was die Leute für Ideen hätten. Dieses Gleichnis offenbart so ein bisschen die Assoziationskette von Jesus, die er hatte, wenn er an Gott denkt, wenn er vom Reich Gottes spricht. Wie redet Jesus von Gott? Was fällt ihm spontan zu Gott ein? Für ihn ist offensichtlich Gott etwas sehr Schönes. Etwas, was mit Freude zu tun hat, mit Glück, mit Faszination. Das ist das Erste, was diese beiden Gleichnisse uns lehren. Sehr interessant. Und wenn ich mit Gott was anderes verbinde, dann liegt das sicherlich daran, dass ich irgendwie falsch programmiert bin. Dass ich irgendwie falsche Informationen habe. eigentlich, und Jesus war ja der Gott wirklich als sein Sohn bestmöglich kannte, er hatte sicherlich ein sehr realistisches Bild, eine sehr realistische Assoziationskette. Ja, das Zweite, was dieses Gleichnis uns sagt, es ist ja, dass dieser Schatz verborgen ist. Offensichtlich ist Gott verborgen. Er ist für den Nichtsuchenden und für den nicht religiösen Menschen verborgen. Er ist aber auch für den religiösen Menschen verborgen. Und verborgen heißt ja viel mehr als unsichtbar. Es gibt ja unsichtbare Dinge, zum Beispiel die Luft, den Wind. Wir merken, das ist unsichtbar. Und dennoch wissen wir, dass es da ist. Wir können das auch wissenschaftlich vielleicht ein bisschen untersuchen, die Luft und so. Aber Gott ist etwas, der sich völlig uns entzieht, der sich unseren Sinnen völlig entzieht, den wir nicht unter das Mikroskop legen können, den wir mit unserem Verstand überhaupt nicht fassen können, erfassen können und auch nicht untersuchen können. Und auch meine Entscheidung für Gott, ich kann gar nicht erstmal ganz sachlich über Gott nachdenken, okay, Gott ist so und so. Und jetzt will ich mal sehen, okay, ob ich mich vielleicht für Gott entscheide oder nicht oder gegen Gott entscheide. Gott ist einfach verborgen. Ich kann ihn gar nicht wahrnehmen. Ich muss ihn erstmal finden. Das Verborgene muss erstmal gefunden werden. Sonst habe ich überhaupt keinen Zugriff darauf. Und diese Verborgenheit Gottes, offensichtlich ist das ein ganz wichtiger Teil, um auch Gott richtig würdigen zu können und in eine richtige Beziehung mit ihm treten zu können. Da, wo ich den Eindruck habe, ich habe Gott schon alles in der Tasche, ich habe alles verstanden über ihn, ich kann genau, habe vielleicht meine Theologie, weiß genau, wie Gott ist, kann das allen erklären, dann ist es auch nicht mehr so interessant für mich. Eigentlich ist das, was verborgen ist, Faszination ist ja da, wo etwas auf mich nur etwas Geheimnisvolles ist. Und Gott ist auf jeden Fall etwas, so also wie Jesus in dir vorstellt, etwas Verborgenes. Und dieser Schatz findet plötzlich diese beiden Menschen. Und nicht die beiden Menschen finden diesen Schatz. Beide haben eigentlich sicherlich morgens, als sie aufgestanden sind, nicht gedacht, so, heute muss ich mir unbedingt einen Schatz finden. Auch der Bauer, der hat nicht gedacht, also wenn ich heute keinen Schatz finde, dann gebe ich mir die Kugel. Der hat wahrscheinlich gar nicht an den Schatz gedacht. Sein Leben lief auch so ganz normal, er hat gar nicht an den Schatz gedacht. Und plötzlich hat der Schatz ihn, der verborgene Schatz, ihn aber gefunden. Blaise Pascal, glaube ich, sagt er, dass Gott so verborgen ist, dass der Nichtsuchende ihn auch nicht finden wird. Aber dennoch sich so weit selbst offenbart, dass der, der auf der Suche ist nach ihm, ihn auch finden wird. Er lässt sich finden. Ja, also nicht ich finde Gott, sondern Gott findet mich. Das Verborgene, der verborgene Schatz, der verborgene Gott. Das Dritte in diesen beiden Gleichnissen, auch vielleicht sehr interessant, dass es ja ein fremder Besitz war. Und das war sicherlich für die Juden schon irgendwie so ein Stich ins Herz. Weil für sie war ja, das war unser Gott. Wir haben einen Anspruch auf Gott. Und wir verteidigen Gott und all die anderen Heiden haben ja alle keine Ahnung. Aber wir haben die Geschichte mit Gott und das ist unser Gott. Beide, der Kleinpächter und auch der Kaufmann, müssen beide erstmal den Schatz erwerben. Sie haben zwar den Schatz entdeckt, aber er gehört ihnen noch gar nicht. Er liegt auf einem fremden Terrain. Und dieser fremde Gott war ja für die Juden also sehr anstößig, gerade für die eingebildeten Juden. Und Gott ist auch nicht automatisch ein Teil von mir. Es reicht gar nicht aus, dass ich nur tief genug in mich hineinhorche oder mich ernsthaft genug auf die Suche mache. Und plötzlich ist er einfach ein Teil von mir. Gott bleibt auch etwas Fremdes. Und diese Fremdheit Gottes übt ja auch diese Faszination auf mich aus. Natürlich wissen wir sehr viel über Gott, aber wir wissen trotzdem sehr, sehr wenig über ihn. Er ist ja viel, viel größer, als wir uns das überhaupt irgendwie vorstellen können. Und selbst auch die Offenbarung, all die Bilder sind ja für uns ganz schwer auch zu verstehen. Das sind ja Bilder, also es bleibt sehr viel Fremdes. Auch nach einer ganz langjährigen Beziehung mit ihm bleibt Gott auch für mich etwas nicht unangenehm fremd, abstoßend fremd, aber anziehend fremd. Und diese Fremdheit Gottes, das auch anzuerkennen in meinem Leben, hilft mir auch bescheiden zu bleiben und auch meinem ganzen christlichen Leben bescheiden zu bleiben. Ja, vielleicht noch ein vierter Punkt. Beide empfinden eigentlich vorher keine Notwendigkeit. Der Landwirt, der Bauer sowieso nicht, der hatte sein Feld bestellt, der dachte gar nicht an einen Schatz. Und der Perlenhändler hätte es auch wahrscheinlich nie für möglich gehalten, so eine Perle zu finden. Der war auch völlig perplex, als er diese Perle plötzlich fand. Beide hätten gut ohne den Schatz weiterleben können. Und das merken wir auch gerade ganz häufig, wenn wir mit Nichtchristen sprechen. Wir können ihnen ja sagen, gerade du brauchst Jesus. Aus unserer Perspektive mag das stimmen, aber aus ihrer Perspektive, die sagen, ich brauche das gar nicht. Der Bauer, der erste Bauer sagt, ich brauchte vorher überhaupt keinen Schatz. Ich habe nie geträumt, dass ich einen Schatz brauche. Ich habe mein Leben, mein Acker bestellt, ich habe mit meinen Händen gearbeitet. Es gab eigentlich keine Notwendigkeit vor dem Schatzfund. Nach dem Schatzfund wollten beide nie wieder den Schatz eintauschen. Sie hätten ihn nie wieder hergegeben, aber vorher haben sie eigentlich beide nicht gedacht, ich brauche jetzt unbedingt einen Schatz. Gott ist mehr als nur notwendig für uns. Gott ist nicht ein Lebensmittel. Ein Lebensmittel ist notwendig zum Leben. Ich brauche etwas zu essen, um zu leben. Gott ist nicht notwendig in diesem Sinne. Gott ist viel mehr als ein Lebensmittel. Er ist das Leben. Das Leben von jedem von uns ist ja etwas, was viel mehr ist als eine Notwendigkeit. Niemand von uns kann sagen, dass es mich gibt, war wirklich notwendig. Die Gesellschaft brauchte mich wirklich. Jetzt bin ich endlich da. Dass wir da sind, dass es uns gibt, ist etwas, ein Plus für die ganze Menschheit. Das ist schön und wir freuen uns daran. Aber unsere Eltern haben vorher nicht gesagt, wenn es jetzt diesen Hartmut nicht gibt, dann gehen wir hier ein. Das Leben für uns war keine Notwendigkeit. Gott ist in diesem Sinne, der Schatz war keine Notwendigkeit, aber dennoch das, was das ganze Leben im Nachhinein, im Rückblick bereichert. Ja, und vielleicht das Wichtigste der ganzen Auswertung als fünftes, beide verkaufen ja alles, um das Glück zu besitzen. Beide treffen die radikalste Entscheidung, sich von dem, was ich habe, mich zu trennen. Blaise Pascal sagte, der Mensch, der unerlöste Mensch ist an die Erde gebunden, an seinen Besitz gebunden. Und der erlöste Mensch ist befreit von seinem Besitz und ist jetzt gebunden an den Himmel. Das ist der große Unterschied. Ein Mensch, der Gott nicht kennt, wird sich an alles klammern, was er irgendwie greifen kann im Leben und wird das nie wieder loslassen. Und diese beiden Männer lassen alles los, verkaufen alles, völlig gefährlich, unvernünftig. Das heißt, Gott kann nur, Gott will nur als Nummer eins in mein Leben kommen. Wenn ich Gott in meinem Leben finden möchte, kommt er nur als Nummer eins. Er kommt nie zusätzlich zu anderen Dingen. Meine bisherige Nummer eins, was es immer auch bis jetzt gewesen ist, muss weichen, ich muss es loslassen, um dass jetzt er die Nummer eins wird. Gott lässt sich nicht unter Wert finden. Entweder kommt Gott als Nummer eins in mein Leben oder er kommt gar nicht. Und diese Wahrheit, die Jesus ja sagt, das ist für mich das Faszinierende. Und es ist interessant, dass hier nirgendwo ein Appell kommt. Niemand sagte diesen Bauern, auch nicht diesen Perlenfachmann, jetzt verkaufe aber alles. Das war kein Appell von außen, da war kein Zeigefinger, jetzt musst du aber alles verkaufen. Nicht ein Druck von außen hat sie dazu bewogen, der Schatz hat sie dazu bewogen, dass sie alles verkauft haben. Sie wären völlig doof gewesen, nicht alles zu verkaufen. Es war völlig logisch für sie, alles zu verkaufen, aber das kam nicht, weil man ihnen das von außen gesagt hat. Der Schatz hat diese Kraft gehabt, plötzlich ihn etwas zu bewirken, was nichts anderes hätte bewirken können. Der Schatz wirkt plötzlich diese Priorität. Vielleicht mit so das Meisterhafte in dem ganzen Gleichen ist, dass Jesus uns damit hineinnimmt von einer Außenschau in die Innenschau. Die Außenstehenden, die Nachbarn, die haben wahrscheinlich alle gesagt, die spinnen jetzt hier. Der arme Bauer verkauft plötzlich alles, was er hat, Und das ist total gefährlich. Das Geld kann man hier auch die Nacht alles klauen. Der reiche Perlenkaufmann hat auch alles verkauft. Sein Haus, seine Villa, alles möglich verkauft. Die Leute dachten alle, der ist ja wirklich bescheuert. Von der Außenperspektive war das völlig absurd. Aber dieses Gleichnis nimmt uns damit hinein in die Innenperspektive. Aus der Innenperspektive der Leute war das die einzige vernünftige Entscheidung. Alles andere wäre dumm und unverständlich. Ich frage mich auch in meinem Leben, und wir haben sicherlich gemerkt, es geht hier um, welchen Schatz, welche Bedeutung hat Gott in meinem Leben? Empfinde ich das Christentum auch manchmal als eine Last? Ist der Schatz für mich eine Last? Ach, jetzt noch ein Schatz gefunden. Jetzt muss ich auch noch den auch noch irgendwie schützen und auch den noch putzen. Und ist das für mich eine Last, das Christentum? Oder ist es diese Freude? Dieses Gleichnis lehrt mich eigentlich, solange ich nicht diese Freude entdeckt habe an diesem Schatz, spricht vieles dafür, dass ich den Schatz noch gar nicht so richtig gefunden habe. Und ich merke, selbst mich als Christ, wir haben heute Morgen von der neuen Kreatur gesprochen, einer neuen Geburt, ich weiß, dass ich zwar im Besitz dieses Schatzes bin, aber ich merke oft, dass mir so viele andere Dinge auch so viel wichtiger werden, dass dieser Schatz für mich oft irgendwie gar nicht so richtig eine Realität ist. Und ich möchte gern schließen mit einem Gebet, was Paulus betet für die Epheser, denen es wahrscheinlich ähnlich ging, die auch um diesen Schatz wussten und irgendwie auch wussten, er gehört mir, aber irgendwie doch noch nicht so richtig davon ergriffen war. Und in Epheser 1, Vers 18 betet Paulus: Gott öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören, und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Ich wünsche uns allen, dass wir, egal wo wir in unserer Beziehung mit Gott stehen, dass dieser Schatz unser Leben völlig verändert, unsere Prioritäten völlig verändert, unsere ganze Gefühlswelt, ganze Ziele, Ausrichtung, alles verändert, und dass daran das Umfeld merkt, der hat wirklich etwas gefunden, was weit über das Materielle hinausgeht. Amen.